Beten ist wichtiger als Predigen, habe ich schon mehrfach vorgelesen. Wir werden einen kurzen Impuls aus Gottes Wort haben, um dann gleich auch zum Gebet zu kommen. Ich lese uns die Verse 7 bis 11 aus Offenbarung 3. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ja, ein kurzer Impuls, den uns die Evangelische Allianz hier zur Hinführung zum Gebet anbietet. Jesus kennt unsere Situation. Er weiß Bescheid. Er weiß, was los ist. Hier bei uns und überall auf der Welt. Er sieht seine Gemeinde an. Er guckt nicht nur auf die Äußerlichkeiten, sondern sieht in die Herzen hinein. Und bei jeder Gemeinde hat er auch eine Meinung. Er hält etwas davon, was in deinem Leben geschieht oder nicht geschieht. Und noch viel mehr, er hat die Macht, es zu ändern, wie niemand sonst. Er kann aufmachen, wo niemand aufmacht. Er kann auch zumachen, wo niemand zumacht. Und was er verfügt, das geschieht und das bleibt auch so. Jesus bewahrt in Bedrängnis. Er stellt seine Leute unter seinen Schutz. Und überall in der Welt erfahren das Menschen, dass sie eben davonkommen, dass sie eben nicht verhaftet werden, dass sie entwischen. Und trotzdem gibt es sehr, sehr viel Leid, Dinge, die wir uns ja kaum vorstellen können, wo wir es manchmal gar nicht mal aushalten, darüber nachzudenken. Das passiert. Aber er bewahrt vor allem vor dem einen, nämlich ihn zu verlassen, unterzugehen in der Stunde der Versuchung, von der schließlich die ganze Menschheit betroffen wird. Wir alle werden an diesen Punkt kommen, wo sich für uns die Frage stellt: Ist Jesus für uns der Wichtigste, das Wichtigste in unserem Leben? Ist er unser Leben, ohne den alles wirklich nichts ist? Er gibt die Kraft, durchzuhalten und zu ihm zu stehen. Ja, mehr noch. Oft werden Verfolgende, werden Menschen, die die Christen hassen, überwunden von der Liebe Gottes. Nicht deshalb, weil Menschen irgendwie so eine Superpower hätten und auf einmal ja alles einfach nur so abschütteln, sondern weil Jesus in ihnen lebt, weil seine Liebe wirksam ist. Jesus bewahrt in Bedrängnis und tut noch so viel mehr. Und Jesus kommt bald. Wie bald? Was heißt das schon? Manche Menschen sind schon ziemlich lange im Glauben unterwegs. Und hat's nicht vor Jahrzehnten noch viel intensiver geheißen, jetzt ist es bald soweit, jetzt passiert dies, jetzt passiert das. Ich sehe in manchen Gesichtern hier ein Aha, ja richtig, da war doch was. Und dann ist er doch noch nicht gekommen. Und je länger, je mehr ist das, naja, relativ. Wir wissen das noch, er kommt, oder? Aber bis er kommt, sind wir mit ganz schön vielem beschäftigt in unserem herausfordernden Alltag. Und trotzdem, jeden Tag kommt dieser eine Tag wieder ein Stück näher. Wir gehen diesem Tag entgegen, wo er kommt. Und es ist wichtig. Und gerade diejenigen, die wegen ihres Glaubens unter Druck geraten, auf verschiedenste Art und Weise, die brauchen diese Gewissheit. Denen ist das wichtig. Er kommt. Und auch wir, unsere Situation ist ja nun mal anders, aktuell. Auch wir brauchen diese Gewissheit, damit unser Glaube am Leben bleibt und wenn es drauf ankommt, auch standhalten kann. Einmal im Jahr kriegen wir so ein Plakat gezeigt, den Weltverfolgungsindex. Da, wo es richtig rot ist, ist die Verfolgung von Christen besonders stark in der Welt. Und auch bei den vielen Ländern in oranger Farbe, da möchten wir lieber nicht mittauschen. Heute soll es um zwei Länder speziell gehen. Zunächst mal beten wir für den Iran. Iran hat ja 1979 eine islamische Revolution erlebt. Und seitdem ist dieses Land ein islamischer Staat von der härtesten Sorte. Schon lange sind Menschen nicht mehr wirklich glücklich damit, unter diesen Bedingungen zu leben. 2022 haben viele Leute protestiert unter dem Motto Frau, Leben, Freiheit. Sie wollen ein anderes Leben als in diesem riesigen Gefängnis. Und obwohl es streng verboten ist, sind zehntausende Menschen auch in den zurückliegenden Jahren zum Glauben an Jesus gekommen. Und die haben automatisch den offiziellen Stempel Staatsfeind zu sein. Und ja, mit diesem Stempel kämpfen sie sich durchs Leben. Wir sehen jetzt ein Video zur Situation der Christen im Iran.
Es ist nicht zu übersehen. Die Regierung des Iran ist stolz auf die Staatsreligion, den Islam. Ein Wächterrat und die Revolutionsgarden Sepah stellen sicher, dass der Islam das leitende Prinzip der Islamischen Republik ist. Doch große Teile der Bevölkerung sind enttäuscht. Sie wenden sich vom strikt islamischen Kurs der Mullahs, den islamischen Religionslehrern, ab und suchen nach Alternativen. Der Staat sieht Christen, die ihren Glauben an andere weitergeben, und Muslime, die Christen werden, als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit. Darum werden die wenigen offiziell anerkannten Kirchen überwacht. Sie dürfen keine Gottesdienste auf Persisch feiern und schon gar nicht Konvertiten aufnehmen. Nach der Covid-19-Pandemie wurden alle vier verbliebenen farsisprachigen Kirchen auf unbestimmte Zeit geschlossen und durften nicht wieder eröffnet werden. Experten gehen von rund 800.000 Christen im Untergrund aus. Die Angst vor den Geheimdiensten ist bei den Christen allgegenwärtig. Die Geheimpolizei führt regelmäßig Razzien durch und verhaftet Leiter von Hausgemeinden.
Ich erinnere mich, dass ich in unserer Wohnung eine kleine Gruppe Christen traf. Wir waren zu viert oder fünft. Das war unsere Hausgemeinde. Unser Pastor rief uns einige Tage vorher an und gab uns Bescheid, ob und wann wir uns treffen würden. Aber seine Nummer hatten wir nicht aus Sicherheitsgründen. Damit wir nicht geortet werden konnten, nahmen wir vor den Treffen unsere Batterien aus den Handys. Zur Sicherheit sagten wir einander unsere richtigen Namen nicht. Auch von unserem Pastor kannten wir nur seinen Spitznamen.
Auch wenn Christen noch so gut aufpassen, stehen sie immer in der Gefahr, wegen ihres Glaubens verhaftet und gefoltert zu werden.
Eines Tages wurden ein paar Leute unserer Gruppe festgenommen. Die anderen wurden gewarnt, wir kommen und verhaften euch. Entweder ihr findet ein gutes Plätzchen oder ihr verlasst den Iran. Wenn ein Mensch seine Heimat verlassen muss, bedeutet das, er musste sehr vieles zurücklassen, sein ganzes Leben.
Sie sperrten uns beide ein. Jeden alleine. Ich hatte große Angst. Der einzige Gedanke, der mir ein bisschen Mut gab, war mein Gedanke an Gott. Deshalb habe ich die ganze Zeit mit Gott gesprochen. Wegen der Bücher im Auto hatte ich große Angst. Es waren einfach zu viele Bücher. Und ich wusste, sie könnten mich verurteilen.
Ich weiß, Jesus war bei uns, als sie uns geschlagen und uns verhört haben. Wir spürten eine Wärme in unseren Herzen und fühlten, dass Jesus mit uns ist. Jesus selbst hat gesagt, glücklich ist, wer wegen mir verfolgt und geschlagen wird.
Mein Mann und ich beten täglich für die Iraner, für jede Stadt im Iran, für all die Straßen, in denen wir spazieren gingen, für all die Menschen, die wir kennenlernten. Wir beten für die, denen wir von Jesus erzählten. Bitte betet für diejenigen, die für den Namen Jesu Christi unter Druck sind oder im Gefängnis sitzen, dass der Tag der Freiheit bald kommt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Noch ein paar Sätze zu einem Mann namens Farhad. Naja, der heißt natürlich in Wirklichkeit ganz anders. In dem Moment, als ich mein Leben Jesus übergab, spürte ich den Heiligen Geist in mir, erzählt Farhad. Er rief in mir ein Gefühl von Freiheit und Glück hervor, das mich dazu brachte, auf der Stelle mit den Drogen aufzuhören. Für seine Familie und seine Freunde war diese plötzliche Verwandlung kaum nachzuvollziehen. Als ich zu Christus fand und begann, von ihm zu erzählen, dachten die Leute, ich hätte Drogen genommen und würde wieder irgendwelches Zeug schwafeln. Er hat nach dem Weg gesucht, wie kann er überhaupt irgendwo von Jesus reden? Und hat als Taxifahrer Kontakt zu seinen Kunden aufgenommen. Und hier und da ist er auch tatsächlich dahin gekommen, Menschen ein Zeugnis geben zu können, mit ihnen zu beten. Und dann heißt es hier, eines Tages wurde Farhad wegen seiner christlichen Aktivitäten verhaftet und kam ins Gefängnis. Doch auch an diesem von Angst und Schmerz geprägten Ort gab er nicht auf, sondern wandte sich an seinen Herrn. Ich fragte Jesus, was möchtest du hier von mir, was soll ich tun, erzählt Farhad. Bald erkannte er, dass die Gefängniszelle nicht das Ende seines Dienstes bedeutete, sondern sich nur die Umstände verändert hatten. Er traf einen Mann, der unter Schmerzen litt und betete für ihn im Namen Jesu. Augenblicklich wurde der Mann geheilt und erzählte daraufhin anderen von dem Wunder, das er erlebt hatte. Dies führte dazu, dass mehrere Menschen auf Farhad zukamen, um mehr über Jesus zu erfahren. Während seiner Inhaftierung vertrauten insgesamt 23 Mitgefangene Jesus Christus ihr Leben an. Fahad konnte inzwischen den Iran verlassen, was er nicht gerne getan hat. Ja, jetzt kommen wir zu einigen Gebetsanliegen, die den Iran betreffen. Wir können Jesus Danke sagen, dass so viele Iraner in den letzten Jahren zu Jesus gefunden haben. Und wir können dafür beten, dass Christen bei ihren Treffen in den Hauskirchen nicht entdeckt werden. Dass Jesus den Christen im Gefängnis Trost, Kraft und Mut gibt. Dass ihre Mithäftlinge und das Wachpersonal zu Jesus finden. Dass die Christen in der Bibel verwurzelt werden und falsche Lehren erkennen. Und dass Jesus gute Leiter beruft und befähigt. Vielleicht fällt euch noch ganz anderes ein. Wir machen jetzt Folgendes. Wir stellen uns in kleinen Gruppen zum Beten zusammen. Und ja, wer kann, betet laut mit den anderen. Wer möchte, kann auch leise mitbeten. Keiner wird hier zu etwas genötigt, aber stellt euch einfach mal in kleinen Gruppen zusammen zum Beten. Und ich werde diese Gebetszeit dann mit einem Gebet von hier vorne beenden. Es ist für deinen Gott zu groß. Gut, dass wir das hören, bevor wir für das zweite Land beten, um das es heute Morgen gehen soll. Nordkorea, schon ewig lange tief dunkelrot mit massivster Christenverfolgung. Es ist die schlimmste Diktatur der Erde. Und da ist der Staatskult eine Religion, wie es das sonst einfach nirgends mehr gibt. Da ist wirklich die Gehirnwäsche von klein auf vorhanden. Und jeder, der das nur im Mindesten in Zweifel zieht, ist auch da sofort ein Staatsfeind. Viele Christen verschwinden in Arbeitslagern, wo sie zu Tode geschunden werden. Und es kann auch sein, dass jemand einfach so getötet wird. Da wird nicht lange gefackelt. Wir schauen uns jetzt das Video zu Nordkorea an.
Nordkorea, ein Land mit einem gottgleichen Personenkult um den großen Führer Kim Jong-un und seine Vorgänger Kim Il-sung und Kim Jong-il. Auch wenn das Land offiziell Demokratische Volksrepublik genannt wird, so hat das totalitäre Regime ein wachsames Auge auf seine Bürger. Es gibt keine Religions- und Glaubensfreiheit und deshalb sind Christen quasi Staatsfeinde in ihrem eigenen Land.
Sie betrachten Christen als eine Bedrohung für ihre Nation, weil die Christen Gott anbeten und ihm folgen. Daher ist Nordkorea derzeit das Land mit der stärksten Verfolgung in der Welt. Wird dort jemand Christ, bedeutet das, dass er versucht, einen anderen Lebensstil zu leben als der offiziell anerkannte. Und damit stellt er sich gegen die Parteiführung und die Regierung. So sehen sie das. Man wird als politischer Verbrecher gesehen. Werden sie entdeckt und verhaftet, tötet man die Christen, ihre Eltern und ihre Kinder. Es werden also drei Generationen umgebracht oder sie kommen lebenslang in ein politisches Gefängnis.
So jagen sie allen Angst ein. Das nordkoreanische System gleicht einer Art Götzendienst. Es ist nicht erlaubt, irgendjemand anderes zu verehren als die Staatsführer. Irgendein anderes Idol zu haben als das ihre. Der christliche Glauben wird einer politischen Überzeugung gleichgesetzt. Hast du die Kirche besucht, dann verehrst und glaubst du einen anderen Gott als den ihren. Darum haben sie mir gedroht und mich mit Schlafentzug gefoltert.
Von klein auf werden Nordkoreaner damit einhergehend indoktriniert. Dadurch werden Kinder, aber auch Nachbarn und Familienmitglieder gefährliche Spitzel.
웬만하면 다른 사람들한테 예수님 얘기를 잘 안 하거든요.
Die Untergrundkirche sagte den Gläubigen, mit niemandem über ihren Glauben zu reden. Hätte bei uns aber jemand sichere Beweise gefunden, wie zum Beispiel eine Bibel, dann wäre unsere ganze Familie in einem Straflager für politische Gefangene gelandet. Wenn sie dich einmal dorthin gebracht haben, ist es fast unmöglich, da wieder herauszukommen. In meiner Heimatstadt war ich einmal an einem solchen Ort.
Nordkoreaner, die versuchen, über China zu fliehen, sind ebenfalls großer Gefahr ausgesetzt. Die Grenzen werden stark bewacht. China schickt jeden Nordkoreaner sofort wieder zurück. Und das, obwohl das Land ein UN-Flüchtlingsabkommen unterzeichnet hat. Es wäre problemlos möglich, alle Geflüchteten ohne weitere Kosten und Mühen nach Südkorea zu schicken. Der südkoreanischen Verfassung nach sind nordkoreanische Geflüchtete sogar südkoreanische Staatsbürger. In Nordkorea werden sie als Vaterlandsverräter bestraft. Doch die Untergrundgemeinde in Nordkorea wächst weiter.
Es spornt mich an zu wissen, dass da Menschen sind, die für uns beten und sowohl geistliche als auch praktische Hilfe leisten, damit wir siegreich sein können. Ich bin Gott dankbar, dass wir durch eure Gebete an unserem Glauben festhalten können und unseren Weg mit Jesus inmitten der Verfolgung gehen können.
Ich bin so dankbar für alle, die für Nordkorea beten. Ein herzliches Dankeschön an Sie alle, die Sie für die Menschen in Nordkorea beten.
Ja, und so wollen wir auch gleich zu den Gebetsanliegen weitergehen. Es steht bei sämtlichen verfolgten Christen im Vordergrund. Das ist das, was sie sich an erster Stelle von uns wünschen, dass wir für sie beten. Wir können Jesus Danke sagen, dass es trotz Jahrzehnten extremer Verfolgung noch eine Untergrundgemeinde gibt. Und wir können ihn darum bitten, dass die Christen nicht entdeckt werden, dass Jesus den gefangenen Christen Kraft und Standhaftigkeit im Glauben gibt, um Schutz der Christen, die ihr Leben riskieren, um Bibeln, Nahrung und Medizin zur Versorgung in ihrer Geschwister ins Land zu bringen. Wir können darum bitten, dass sich das Land für das Evangelium öffnet und dass noch viele Nordkoreaner in Jesus Hoffnung und ewiges Leben finden. Es ist nicht nur die Empörung, die in einem hochkommt, sondern auch ein tiefes Bedauern. Wie leer, wie armselig kann ein Mensch tatsächlich ohne Jesus sein? Das ist etwas, was wir uns hier auch nicht so wirklich klar machen. Darum lasst uns für die Menschen auch in Nordkorea beten und machen das in der gleichen Weise wie vorhin.